Hallöchen, ihr da draußen, und herzlich willkommen zur neuen Folge Flachkörper. Letzte Woche war es politisch, heute wird es kulturell. Es geht um große und großartige Literatur. Wir setzen uns wieder in unser kleines virtuelles Kaminzimmer. Das Feuer knistert, es riecht nach alten Büchern. Im Jahr 1927 erscheint der Roman Der Steppenwolf von Hermann Hesse. Hesse benennt mit dem Steppenwolf ein Phänomen in der deutschen Literatur, welches seit über 200 Jahren besteht. Doch wer oder was ist denn nun der Steppenwolf? Harry Haller ist 48 Jahre alt und depressiv. Das äußert sich in seiner gespaltenen Persönlichkeit, welches ihm nicht ermöglicht, glücklich zu sein. Auf der einen Seite ist er ein kleinbürgerlicher Typ, Experte für Goethe und Mozart, er ist Pazifist, er liebt die Kunst und sucht darin sein Glück. Für ihn ist die Kunst allerdings verdeckt durch das Bürgerliche, da kommt auch seine zweite Persönlichkeit, der Wolf, der Steppenwolf, ein einsamer Mann, der abschätzig auf die bürgerliche Gesellschaft schaut. Der einzige Ausweg, der ihm erscheint, ist der Selbstmord, allerdings noch nicht sofort, sondern wenn er dann 50 ist, also 2 Jahre gibt er sich noch. In der Mitte des Romans trifft Haller dann auf Hermine, eine Gelegenheitsprostituierte, die Haller an die Hand nimmt und ihm zeigt, wie man lebt. Sie wird zu einer Führerin für neue Erfahrungen, ähnlich wie Vergil bei Dantes Commedia. Haller muss ihre Befehle befolgen und sie will, dass er sie am Ende umbringt. Er geht in die ein. Hermine lehrt ihm zu tanzen, stellt ihm eine Kollegin von sich vor, Maria, mit der er gewisse Erfahrungen aus der Pubertät nachholt. Doch so richtig schafft er es nicht, sich fallen zu lassen. Auf einem Maskenball hat er dann mehrere charakterentwickelnde Erlebnisse. Am Ende dieses Balls nimmt er dann mit Hermine und dem Jazzmusiker Pablo Drogen. Dieser ermöglichten ihm den Zutritt zum magischen Theater. Das magische Theater, der Eintritt kostet den Verstand, nur Bilder, keine Wirklichkeit. Dort soll er endgültig das Lachen lernen. Ihr merkt, alles scheint erstmal recht wirr und komplex zu sein. Haller bildet damit den Archetyp Steppenwolf. Er macht diese innere Zerrissenheit zu seiner Identität. Er fühlt sich der bürgerlichen Gesellschaft überlegen, leidet aber zugleich an seiner Isolation von ihr. Statt Nähe zuzulassen, romantisiert er sein Außenseitertum als Zeichen von Tiefe und Authentizität. Das kommt einem doch recht bekannt vor, oder? Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar und ziehe schon an die 10 Jahr herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum. Und sehe, dass wir nichts wissen können, das will mir schier das Herz verbrennen. Und zwar bin ich gescheiter als all die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen. Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. Das sollte jetzt nun vielen von euch bekannt vorkommen, das ist natürlich aus Goethes Faust. Eines der Hauptwerke im deutschen Literaturkanon. Auch Heinrich Faust ist eine tief zerrissene Persönlichkeit. Auf der einen Seite steht er kurz vor dem Selbstmord, nur das beginnende Osterfest lässt ihn einhalten. Daraufhin wandert er dann mit seinem Assistenten Wagner vor dem Tor der Stadt. Dort hält er einen sehr langen Monolog, vom Eise befreit sind Strom und Bäche, durch des Frühlings holden belebenden Blick, im Tale grünet Hoffnungsglück, der Osterspaziergang. Dabei trifft er einen Pudel, der folgt ihm dann in sein Studienzimmer, und dort offenbart der Pudel das Pudels Kern, Mephistopheles. Diese Figur des Teufels hat vorher mit Gott gewettet. Dabei geht es um eine grundlegende philosophische Frage, die Goethe hier aufmacht. Gott glaubt, der Mensch wächst durch die Suche. Der Teufel, Mephistopheles, glaubt, dass der Mensch schwach ist und sich verleiten lässt. Mephisto stellt sich dann in den Dienst von Faust und erwartet das Gleiche drüben. Damit ist nicht etwa Ostdeutschland gemeint, sondern die Hölle. Ich muss nochmal zitieren, der Faust ist auch viel zu schön, um es nicht zu tun. Faust. Werd ich beruhigt, je mich auf ein Faulbett legen, so sei es gleich um mich geschehen. Kannst du mich schmeichelnd je belügen, dass ich mir selbst gefallen mag? Kannst du mich mit Genuss betrügen? Das sei für mich der letzte Tag, die Wette biete ich. Mephistopheles, top, Faust. Und Schlag auf Schlag werd ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön, dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen. Dann mag die Totenglocke schallen, dann bist du deines Dienstes frei, die Uhr mag stehen, der Zeiger fallen, es sei die Zeit für mich vorbei. Der Faust ist sich so sicher in seiner Getriebenheit, dass er denkt, dass er denkt, nie Ruhe zu finden. Gott sieht das so ähnlich, deswegen hat er auch Mephisto vorgeschlagen, hier, ich kenne da den Dr. Faust, bei dem kannst du es ja mal versuchen. Für Faust geht es ja schließlich um nichts weniger, als zu wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Wir beschränken uns hier mal auf der Tragödie erster Teil. Faust 2 ist dann noch komplexer und noch aufregender. Der Fauststoff ist ja recht bekannt. Faust und Mephisto feiern sich dann durch Deutschland oder zumindest durch Mitteldeutschland, Leipzig, auf dem Brocken und so. Faust wird einer Anti-Aging-Kur unterzogen. Dann daraufhin verführt er dann das viel zu junge Gretchen, schwängern sie, er stellt ja auch die Gretchenfrage, wie hältst du es mit der Religion? Gretchen ist die einzig Tugendhafte in diesem Buch und sie bringt sich lieber um, als Sünderin zu leben, der Ehrenselbstmord. Das ist ein Motiv, was in der damaligen Literatur sehr oft vorkommt und als tugendhaft gilt, wie gesagt. Naja, die damalige Literatur wurde vor allem von einem recht kleinen Kreis Männer geschrieben. Das lässt in dem Fall dann tief blicken, warum dann die Frau nicht als Sünderin leben sollte, sondern sich lieber umbringt. Faust kümmert es nicht so wirklich. Er feiert einfach weiter vor sich hin zusammen mit Mephisto. Und das geht dann im Faust 2 noch weiter und am Ende wird es dann aufgelöst. Grob zusammengefasst. Hier sind natürlich auch Parallelen zu erkennen. Also vom Faust hin zum Steppenwolf. Faust ist tief zerrissen. Er wird vom Teufel auf Abwege geführt, sucht nach der ewigen Erkenntnis und der Teufel versucht ihm halt nicht das Lachen beizubringen, aber ihn von diesem Weg abzubringen. Ähnlich wie Haller steht er aus seiner eigenen Perspektive über der bürgerlichen Gesellschaft, eben durch sein Streben nach Wissen. So geht es auch Harry Gelb. Ihr merkt, Heinrich Faust, Harry Haller, Harry Gelb, es geht hier immer wieder um denselben Männertyp und alle heißen irgendwie mit H am Anfang. Zwischen Faust und dem Steppenwolf liegen rund 100 Jahre. Zwischen Hesse und Jörg Fausers Rohstoff, in dem Harry Gelb der Protagonist ist, nur noch etwa 50 Jahre. 1984 erscheint der Roman und er beginnt im Istanbuler Drogenviertel Tophane, wo Fauser selbst Ende der 60er als Junkie lebte. Gelb zieht nun von Opiumhöhlen über anarchistische Kommunen in Berlin in linke Wohngemeinschaften nach Frankfurt. Er arbeitet bei der Germania Wach und Schutz unter anderem mit Wehrmachtsveteranen zusammen, welche von Stalingrad erzählen. Er schreibt Gedichte, Bücher, wird aber nicht gelesen oder überhaupt gedruckt. Er sucht Freiheit und landet dabei immer tiefer im Absturz. Erst die Opiumhöhle in Tophane, dann der Alkoholismus in Frankfurt. Folglich ist sein... Also... Jörg Fauser ist selbst eine Art Steppenwolf. Es ist ein autobiografisches Werk und eine weitere Fassung dieses Typus. Fauser ist dabei Chronist. Er ist Beobachter von außen. So ist er zwar beispielsweise tief verwurzelt in der linken, des linksextremen Szene der alten BRD, doch hat er nicht viel mit dieser zu tun. Er berichtet. Seine Bücher werden der sogenannten Underground-Literatur zugeordnet. Dabei beschreiben sie vor allem Dinge, welche eine bürgerliche Perspektive nicht sieht. Interessanterweise nimmt sich aber Fausers alter Ego Harry Gelb keineswegs als Außenseiter wahr. Vielmehr steht er über der Gesellschaft. Er urteilt, er betrachtet diese fast mitleidig. Natürlich völlig von sich überzeugt. Also irgendwie wird das schon klappen und was er hier macht, ist die große Kunst. Ähnlich wie Faust und wie der Steppenwolf. Im Grunde genommen ist Harry Gelb nur die logische Konsequenz von Hesses Harry Haller. Maybe I don't really wanna know how your garden grows, 'cause I just wanna fly. Das ist aus Oasis Live Forever. Doch was haben nun Oasis mit dem Steppenwolf zu tun? 1989 erscheint der Roman Soloalbum von Benjamin von Stuckrad-Barre. Stuckrad-Barre schafft damit ein neues Genre, die deutsche Popliteratur. Viele Bücher von Stuckrad-Barre, nicht jedes, aber viele Bücher beginnen mit einem Zitat von Fauser. Die Kapitelüberschriften im Soloalbum sind Liedtitel von Oasis. Damit ist schon klar, in welcher Zeit man dieses Buch verordnen kann. Der nicht namentlich benannte Ich-Erzähler wird von seiner Freundin verlassen. Genauer gesagt, sie macht per Fax mit ihm Schluss. Er schließt sich daraufhin in seiner Wohnung ein und der Roman handelt dann davon, wie er versucht, sie zurückzugewinnen, beziehungsweise die Trennung zu verarbeiten. Dies gelingt beides nicht wirklich gut. Der von Benjamin von Stuckrad-Barre geschaffene Ich-Erzähler ist eine der modernsten Fassungen des Steppenwolfs. Auch er steht abseits von der Gesellschaft. Gleichzeitig wird meist ironisch urteilend über eben jene Gesellschaft berichtet. Er greift immer wieder popkulturelle Phänomene auf, unter anderem halt Oasis, generell Musik. Und er zieht sich eben wie Haller in die Isolation zurück. Wer die falsche Musik hört, ist es nicht wert, überhaupt mit ihm zu reden. Studenten sind Nichtsnutzer, Alte sind Nazis und er geht durch die Gegend und hat eigentlich nur einen hochnäsigen, ironischen Blick für alles. Und sowieso haben doch alle keine Ahnung. Stuttgart Barre zeigt eine Momentaufnahme der späten 90er Jahre. Fausa und er haben ja beide die Eigenschaft, über das zu schreiben, was ist und was sie beobachten. Doch wie lassen sich jetzt diese Phänomene erklären? Das ist ja kein Zufall, dass ich mir exakt diese vier Bücher rausgesucht habe. Also Faust, Der Steppenwolf, Rohstoff und Soloalbum. Da gibt es ja einen roten Faden und das sind die Steppenwölfe. Doch wie lässt sich dieses Phänomen erklären? Warum taucht dieser Steppenwolf immer wieder in der Literatur auf? Und zunächst einmal, Literatur entsteht nicht aus dem Nichts. Literatur entsteht immer aus anderer Literatur. Hesse bezieht sich auf Faust, Fausa bezieht sich ebenfalls auf Hesse und auch ein bisschen auf Goethe und Stuckrad Barre bezieht sich auf Fausa und macht da auch nicht wirklich ein Hehl draus. Und so ist es dann halt, dass Autorinnen und Autoren andere Texte lesen, sie reagieren darauf, widersprechen ihnen und entwickeln sie weiter. Goethes Faust wird zu einer zentralen Figur der deutschen Literatur, der zerrissene, suchende Mann wird zum Vorbild, ob das bewusst oder unbewusst ist es natürlich nochmal in Frage gestellt, aber hier ist es sehr offensichtlich. Hesse greift dieses Motiv auf und verlagert es in eine gewisse moderne Psyche. Er passt es an 100 Jahre später. Und aus dem Gelehrten wird dann der depressive Intellektuelle. Jörg Fauser wiederum holt diese Figur aus der Philosophie und setzt sie auf die Straße, in die Drogenmilieus in Topane, in die Subkulturen in Frankfurt und Berlin, in soziale Abstürze. Und Stuckrad Barre greift dann den Steppenwolf in die Popkultur der 90er Jahre, greift ihn dann wieder auf. Er entwickelt die Figur weiter und macht sie durchaus moderner. Man könnte also sagen, der Steppenwolf wird von Generation zu Generation weiter erzählt. Doch das erklärt noch nicht, warum diese Figuren bis heute so beliebt sind. Und was fasziniert uns denn an diesen Männern immer noch? Also Goethes Faust und Hermann Hesses Steppenwolf, das ist Weltliteratur. Das ist fester Bestandteil des Deutschunterrichts. Und zum einen liegt es daran, weil sie extreme Gefühle verkörpern. Sie sind nicht angepasst, sie sind nicht zufrieden, sie sind nicht ruhig. Sie wollen mehr vom Leben, mehr Tiefe, mehr Wahrheit, mehr Intensität, in erster Linie mehr, mehr, mehr. Und das spricht etwas in uns an, nämlich diese ewige Suche, gerade in einer Gesellschaft, die oft auf Funktionieren ausgelegt ist. Es ist natürlich auch eine Absage an die Gesellschaft. Sie alle vier kehren der Gesellschaft den Rücken. Der Steppenwolf wirkt wie jemand, der sich nicht mit Mittelmaß abfindet. Zum anderen erlauben diese Figuren etwas, das viele Menschen kennen, nämlich Unzufriedenheit, Einsamkeit, innere Leere, aber in einer dramatisierenden und bedeutungsvollen Form. Alle vier finden das richtig so, wie es ist und hadern zwar mit ihrem Dasein, aber sagen, das ist ja nur die Konsequenz, weil ich bin anders. Leiden wird hier nicht banal, sondern ganz groß. Der Schmerz dieser Männer wirkt wie ein Beweis dafür, dass sie tiefer fühlen als andere. Und genau darin liegt dann so ein bisschen der gefährliche Reiz. Denn der Steppenwolf macht etwas sehr Menschliches. Er verwandelt sein Scheitern in Bedeutung. Statt zu sagen, ich bin einsam, weil ich Nähe nicht zulassen kann oder weil ich gewisse Fehler gemacht habe, also gerade im Soloalbum der Protagonist, er ist kein Sympathieträger, das kann man nicht sagen. Also sie sind einsam, weil sie Nähe nicht zulassen können, weil sie sich nicht fallen lassen können, weil sie es nicht schaffen, Teil am gesellschaftlichen Leben zu sein. Sondern es heißt, ich bin einsam, weil ich zu tief bin für diese Welt. Es ist psychologisch enorm attraktiv, sich darin zurückzuziehen. Ich bin was Besonderes. Natürlich auch gefährlich und zeigt auf, dass Männer ein Problem damit haben, sich mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen. In diesen Büchern schaden sie damit vor allem anderen und müssen sich auch hier eine Parallele immer von Frauen, welche sie mehr oder weniger opfern, retten lassen. Faust opfert Gretchen. Haller ist bereit dazu, Hermine zu opfern. Ob er das macht, lest selbst. Gelb vögelt sich durch die Frankfurter Studierendenschaft, also Harry Gelb, also das ist auch wirklich höchst problematisch. Und im Soloalbum versprechen Frauen dem Ich-Erzähler einfach eine Ablenkung von der Ex-Freundin Katharina. Und er versucht sich daran so hochzuziehen. Und noch etwas kommt hinzu, diese Figuren verkörpern Freiheit. Faust löst sich von Moral, Haller von Bürgerlichkeit, Harry Gay von gesellschaftlichen Regeln und das erzählende Ich in Soloalbum von emotionaler Verantwortung. Sie tun, was sie wollen oder zumindest glauben sie das. In Wahrheit sind sie ja natürlich alle ein bisschen gelenkt und auch triebgesteuert. Der Steppenwolf steht damit für einen Traum von radikaler Selbstbestimmung. Aber diese Freiheit endet fast immer in Isolation. Je freier sie sein wollen, desto einsamer werden sie und desto mehr ziehen sie sich zurück und desto trauriger werden auch diese Figuren. Je mehr sie sich über die Welt erheben, desto weniger sind sie Teil von ihr. Und es geht hier immer darum, dass diese Figuren eigentlich alle total moralisch verwerflich sind, aber in ihrem persönlichen Sein, eben weil sie so viel besser sind, so viel mehr wissen, so viel mehr die Welt verstanden haben oder meinen zu verstehen, erheben sie sich ja darüber. Aber eigentlich sind sie alle darunter. Bei Faust vielleicht noch eine kleine Ausnahme. Er wird ja dahin geführt vom Teufel. Aber desto weniger werden sie Teil davon. Und genau deshalb bleibt diese Figur so aktuell, weil man sie, wie man sieht, wenn man sie ein bisschen anpasst, immer und immer wieder aufführen kann. Weil sie einen inneren Konflikt verkörpert, den viele Menschen kennen. Und den Wunsch nach Freiheit gleichzeitig nach Verbindung. Den Wunsch nach Besonderheit und gleichzeitig nach Zugehörigkeit. Der Steppenwolf scheitert an diesem Widerspruch. Vor allem die Figur Harry Gelb und das Ich aus Soloalbum üben auf den Leser immer noch eine gewisse Faszination aus. Also, sagen wir mal ehrlich, wenn man Fauser oder Stuttgart Barre liest, dann findet man das eigentlich ziemlich geil, was die Personen dort so treiben und denkt sich, Mensch, das ist ein Leben, was ich selber nicht führen möchte, aber dieser Lebensentwurf ist ja dann doch schon recht attraktiv, weil er eben so verantwortungslos ist, sich selber gegenüber, aber auch anderen und einem deswegen so leicht vorkommt. Ich hoffe, der kleine Ausflug in 200 Jahre Literaturgeschichte hat euch gefallen. Ein letzter Hinweis vielleicht dazu. Literatur ist vor allem zum Nachlesen und nicht zum Nachleben. Gerade was Fauser und, naja, im Grunde, nee, eigentlich alle, was das alles angeht, aber gerade bei Fauser. Nächste Woche geht es wieder um Politik. Ich habe mir überlegt, wir werden uns vielleicht mal anschauen, was Julia Klöckner so im Bundestag treibt. Und vielleicht überlege ich mir noch ein, zwei andere Sachen. Bis dahin, passt auf euch auf. Viel Spaß beim Lesen. Ich freue mich natürlich über Feedback. Und angeregte Diskussionen. Und wir hören uns dann in einer Woche wieder mit der politischen Folge. Tschüss!